Wir kommen heute schon zum letzten Teil unserer Haggai-Serie. Und das letzte Mal hat es gestoppt, der Vers 19 mit: Von diesem Tag an will ich segnen. Und das war ein Vers, wo man eigentlich hätte sagen können: Ja, das ist ein wunderbarer Schluss. Eigentlich hätte der Haggai dort stoppen können, hätten wir wunderbare Ermutigung gehabt. Aber wir haben ja in der ganzen Serie immer wieder gesehen, dass Gott nicht einfach nur ums primär Äußerliche geht, sondern eben ums ganze Herz vom Menschen. Dass es ihm nicht um ein temporäres Bauwerk geht, das das Volk bauen soll, nicht um etwas Erschütterliches, sondern eben um etwas, das unerschütterlich ist, das Bestand hat. Um den wahren Tempel, den in Jesus Christus ein Messias bauen wird. Und in ihm ist auch der wahre Segen. Und darum stoppt der Haggai nicht mit dem weltlichen, mit dem lieblichen Segen, wie man das so nennen könnte, sondern er setzt jetzt den Blick noch in die Zukunft. Und es ist eine Prophezeiung, die eigentlich das Haggai-Buch und die zentrale Botschaft davon wunderbar abrundet. Und wir werden gerade zusammen lesen, die letzten drei Verse, 20 bis 23. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Haggai am 24. Tag des Monats folgendermaßen: Rede zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, und sprich: Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern, und ich werde Königsthrone umstoßen und die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern. Und ich will die Streitwagen umstoßen samt ihrer Besatzung, das Ross und Reiter zu Boden sinken und jeder umkommt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werde ich dich, Zerubabel, du Sohn Shealtiels, meinen Knecht nehmen und dich wie einen Siegelring machen, denn dich habe ich erwählt, spricht der Herr der Herrscharen. Ich lese nochmal Vers 20 und 21. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Haggai am 24. Tag des Monats folgendermaßen: Rede zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, und sprich: Ich werde den Himmel und die Erde erschüttern. Zum zweiten Mal kommt der Haggai eine Botschaft an dem 18. Dezember 520 vor Christus über. Und wir können uns vorstellen, was das für eine interessante, für eine spannende, eine tolle Zeit hat müssen gewesen sein. Da redet Gott tatsächlich regelmäßig zu seinem Volk und zu den einzelnen Leuten. Und schnell können wir so in eine Art Eifersucht oder Bedauern fallen. Ja, wie sieht das denn heute in unserem Leben aus? Warum spricht Gott heute nicht so direkt? Was ist so speziell an dem Zerubabel gewesen, dass er das hat so erlebt? Aber wenn wir mal ein bisschen genauer anschauen, dann fällt uns etwas auf, dass das Reden Gottes eigentlich gar nicht so regelmäßig war. Dass man das eigentlich an einer Hand hätte abzählen können, nämlich genau 5-mal redet Gott im Haggai-Buch. Innerhalb von etwa einem halben Jahr. Also nur 5-mal redet Gott. Und wie viel besser haben wir es eigentlich heute? Gott redet heute durch sein Wort. Jeden Tag, immer wieder, permanent. Jedes Mal, wenn wir Gottes Wort in die Hand nehmen und wir vorher das Wort auch lesen, dann redet Gott zu uns. Dann will Gott in unser Leben reden. Und das macht er nicht nur einmal am Tag, das macht er nicht nur zweimal am Tag, das macht er jedes Mal, wenn wir das in Anspruch nehmen, was er uns gegeben hat. Und so ist jede Predigt, die wir am Sonntag hören, jeden Tag, wo wir unsere Andacht, unsere stille Zeit machen, jedes Mal, wenn wir austauschen und nachsinnen über sein Wort, eigentlich eine Möglichkeit, wo Gott zu uns reden will. Und wir sehen, dass wir eigentlich viel, viel besser dran sind als der Zerubabel. Weil Gott redet nicht selektiv zu uns, sondern durch sein Wort sehr klar zu jedem Einzelnen. Und so ist das Reden Gottes da zum Zerubabel eigentlich gleichzeitig auch Rede Gottes zu uns. Wir haben das vorher gelesen aus seinem Wort. Das redet zu uns, das macht etwas mit uns. Das hat eine Bedeutung für uns. Und darum schauen wir das ja überhaupt an. Sonst könnte man ja sagen, gut, das hat dem Zerubabel gegolten, könnte das wieder rausstreichen, brauchen wir nicht. Aber nein, es ist Gottes Wort und darum redet das auch zu uns. Und unsere Herausforderung ist eigentlich nicht viel anders als die vom Zerubabel zur damaligen Zeit. Hört mir denn drauf? Lassen wir das Wort Gottes in unser Leben reden? Oder kommt es da rein und auf der anderen Seite wieder raus? Das ist die Herausforderung, die wir stehen, in dem Luxus, den wir haben, dass wir das Wort Gottes jederzeit in Anspruch nehmen. Gott eigentlich immer wieder zu uns redet. Wer ist jetzt aber der Zerubabel gewesen, der Statthalter, der aus der Linie Davids gekommen ist? Was ist an dem so speziell gewesen? Und man kann verschiedene Sachen sagen dazu oder Fragen stellen. Die erste Frage ist, ist er vielleicht ein Held gewesen? Er hat doch vor 16 Jahren ein waghalsiges Unternehmen gemacht, dass er 50'000 Leute aus der Verbannung, aus dem Exil zurückgeführt hat und angefangen hat, irgendwie ein Tempel zu bauen in einem zerstörten Jerusalem. Und es war einer, der es irgendwie geschafft hat, am königlichen Hof so viel Vertrauen und Einfluss zu bekommen, dass er tatsächlich das Vorhaben hat können anfangen. Dass er unterstützt worden ist, sogar vom Königshof, in dem vom Kyros. Aber man könnte sich jetzt auch fragen, ist er vielleicht ein Versager gewesen? Ist doch der Bau 16 Jahre brach gelegen, nachdem Anfechtungen gekommen sind? Hat er sich doch mit dem Volk verängstigen lassen und eben nicht mehr weiterbauen? Hat er doch als Nachfahre Davids nur noch ein Statthalteramt vor persischen Hof gehabt? Oder wir können als drittes fragen, ist der Zerubabel einfach überfordert gewesen? Der falsche Mann am falschen Ort, der falsche Job bekommen? Ist ja das Projekt, das er hatte, eigentlich viel zu gross für ihn gewesen? Hat er mit einem Volk zu kämpfen gehabt, das nur auf sich geschaut hat, wo ihr eigener Komfort wichtiger war als der Gottesdienst? Von der wirtschaftlichen Krise, von den Feinden rund um Jerusalem und sonstigen Schwierigkeiten, wenn man erst gar nicht anfangen reden. Ja, der Zerubabel ist mit mehr Problemen als Lösungen konfrontiert gewesen in seinem Leben. Und was macht jetzt der Zerubabel aus? Und schlussendlich müssen wir sagen, es sind all drei Sachen zutreffend auf ihn. Es sind all drei Sachen zutreffend auf ihn. Aber das ist nicht das Ausschlaggebende. Nein, der Zerubabel zeichnet sich durch etwas ganz Wichtiges aus. Nämlich, dass er trotz seiner Schwierigkeiten, trotz seinem Scheitern, trotz aber auch seiner Erfolg bereit war, sich von Gott zu verändern lassen. Bereit war, sich von Gott zu leiten und überführen und zu korrigieren lassen. Dass er bereit war, sich von Gott ausrichten lassen in seinem Leben. Egal, ob Schwierigkeiten oder eben gut gelaufen ist. Und das zeichnet der Zerubabel aus durch das ganze Haggai-Buch. Auch er kann nur aus der gnadenvollen Zuwendung Gottes leben und handeln. Und auf diese Zuwendung ist er da anscheinend ganz besonders angewiesen. Denn nicht nur der Haggai redet direkt zum Zerubabel, sondern auch der Prophet Zacharia. Und es ist spannend, wenn wir all die Propheten, die direkt an Zerubabel ergehen, anschauen, dann handelt es sich immer um grosse Ermutigungen. Dann handelt es sich immer darum, dass Gott den Zerubabel in seinem Dienst ermutigt und stärkt. Und da sehen wir eine ganz wichtige Eigenschaft von Gott. Dass Gott nicht irgendein Big Boss ist, der nur darauf wartet, dass er seine Mitarbeiter noch ein bisschen mehr auspressen kann, noch ein bisschen mehr Gewinn, noch ein bisschen mehr Erfolg kann aus diesen Leuten rausholen und sie nachher kann wegrühren und erniedrigen. Wenn das vielleicht gerade momentan gewisse CEOs machen und grosse Firmen aufgekauft haben und Tausende von Mitarbeitern einfach weggerührt werden. Das ist ja egal, kann man auspressen und nachher wegrühren, wenn es nicht mehr leistet. Nein, Gott ist nicht so. Gott ist ganz anders. Gott kümmert sich um seine Mitarbeiter und er stärkt, ermutigt und richtet sie für ihren Dienst aus. Und das dürfen wir auch in unserem Glaubensleben wissen, dass Gott nicht ein Gott ist, der uns hinterrücks noch etwas auswischen will. Und irgendwie eine Heidenagenda hat, wo er noch im Schluss meint, Sonik, du kannst das zwar schon gut, aber ich hau dir dann schon noch, wenn du etwas nicht richtig machst, doch noch eins aus. Gott ist nicht so. Und wenn wir so ein Gottesbild haben, dann müssen wir das sofort korrigieren lassen. Weil das ist nicht das, was die Bibel uns über Gott sagt. Gott ist ein Gott, der mit uns auf einem Weg ist. Ein Gott, dem wir wirklich absolut vertrauen können. Und darauf vertrauen können, dass er eben nicht hinterrücks uns noch irgendetwas auswischen will. Und das ist ganz wichtig, wenn wir ein Gottesbild haben, wo er so ist, dann müssen wir ans Wort gehen und schauen, wie stellt sich Gott wirklich vor. Wie stellt sich Gott da am Zerubabel vor? Eben nicht als der Gott und sagt so, jetzt hast du da wieder versagt, den Tempel hast du vielleicht nicht ganz so schön gebaut, wie ich mir das vorgestellt habe. Nein, er ermutigt und stärkt ihn in seinem Dienst. Weil für Gott gibt es kein schwach, kein bedeutungslos, kein kompliziert oder schwer. Wenn wir auf ihn und sein Wort hören und bereit sind, uns von ihm gebrauchen zu lassen, dann wird er uns auch verwenden in dem, was wir können. Und das ist nicht am Zerubabel seine Reputation, sein Verdienst oder seine Leistung, die ihm das Ansehen bei Gott gebracht hätte, sondern allein die Gnade Gottes und der Gehorsam gegenüber Gott. Gott bezieht sich in dieser Rede jetzt nochmal auf die Aussage, die er im Vers 6 und 7 schon gemacht hat, dass er Himmel und Erde erschüttern wird. Und wir haben in den Versen 6 und 7 uns schon ein bisschen mit dem auseinandergesetzt. Dort haben wir nämlich gesehen, dass da eine kurzzeitige und eine langfristige Erfüllung gibt von dieser Verheißung. Dass sich eins auf das erste Kommen von Jesus und das zweite auf das zweite Kommen von Jesus bezieht. Wir haben gesehen, dass es um das ewige, unerschütterliche Reich Gottes geht, wo kommen soll. Wie das im Hebräer 12, Vers 28, also 26 bis 28, eigentlich zusammengefasst wird. Und dort lesen wir, darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Und das ist genau das, was der Zerubabel da ja auch erlebt. Wir können Gott dienen, wenn wir Anteil an einem unerschütterlichen Reich dürfen haben. Also nach dieser Segensverheißung, die wir im Vers 19 gesehen haben, geht der Blick nochmal in etwas Zukünftiges. Etwas, das nicht einfach vergehen wird. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass der Segen vom Vers 19 in der nächsten Generation schon wieder der Vergangenheit angehört. Das Volk schon wieder in Sünde und Auflehnung gegen Gott gelebt hat und der Segen wieder von ihnen genommen worden ist. Aber jetzt kündigt Gott etwas an, das ewig Bestand haben wird. Der Tempel, Jerusalem, ja, all das ist eigentlich ja nur sekundär gewesen im Vergleich zu dem, was Gott jetzt eigentlich anspricht. Denn Gott schaut nicht einfach nur den Moment an, nicht nur einfach der liebliche Not vom Volk, sondern er will Himmel und Erde erschüttern, um den wahren, ewigen Segen zu bringen. Und da scheitert Gott nicht an den Umständen von seinem Volk oder an den Umständen von dieser Welt. Und die Tatsache sehen wir so schön im nächsten Vers, im Vers 22. Und ich werde Königsthrone umstoßen und die Macht der heidnischen Königreiche zertrümmern. Und ich will die Streitwagen umstoßen samt ihrer Besatzungen, dass Ross und Reiter zu Boden sinken und jeder umkommt durch das Schwert des Bruders. Oder die Schlachter übersetzt des anderen. Wenn wir jetzt den Vers mit den Versen 6 und 7 vergleichen, fällt uns etwas auf. dass Gott da die Aussage, die er eigentlich im Vers 6 und 7 macht, nochmal spezifiziert, nochmal vertieft. Im Vers 6 und 7 geht es darum, dass die Heidenvölker erschüttert werden und nachher eigentlich der Messias, das Kostbarste von den Heidenvölkern, kommen wird. Und zwar in seinem ersten und zweiten Kommen. Und jetzt kommen wir da noch ein bisschen weitere Details über, wie das Ganze eigentlich vonstatten gehen wird. Und dabei ist ganz wichtig, wer eigentlich da der Handelnde ist in dieser Aussage. Gott redet da, ich will, ich werde. Also es ist Gott, der handelt. Das ist nicht ein Auftrag an Zerubabel, tun das. Es ist nicht ein Auftrag an das Volk, mache das und dieses. Sondern es ist eine Aussage Gottes, ich will und ich werde das tun. Gott selber wird dafür sorgen. Und Gott macht da nicht irgendwie eine Wetterprognose, etwas, das man eintreffen könnte oder eben nicht, oder ein bisschen genauer oder ein bisschen ungenauer ist, je nachdem, wie die Radarbilder gerade sind. Nein, Gott selber wird dafür sorgen, dass das erfüllt wird werden. Er selber wird sich um das kümmern. Und damit setzt er eigentlich eins klar, dass nicht der König in Babylon, nicht irgendwie das nachfolgende griechische und römische Reich oder nicht heute Russland, China, USA, Nordkorea oder die Schweiz ist, sondern Gott ist, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Gott, der ist, wo ein Königsthron umstoßen wird. Gott, der ist, wo Mächte und Gewalten entwaffnen wird. Es ist Gott, der Himmel und Erde erschüttert. Nicht wir, nicht der Zerubabel. Und er ist auch der, der über all dem steht. Und das Bild von Himmel und Erde erschüttern, das ist etwas Gewaltiges, wenn man das anschaut. Weil wenn jemand fähig ist, zum Himmel und Erde vollständig erschüttern, dann muss der viel grösser sein als alles, was da drinnen ist. Und mit so einem gewaltigen, genialen Gott haben wir es zu tun. Mit so einem grossen, unendlichen Gott dürfen wir in persönlicher Beziehung stehen. Der grosse Gott redet da zum Zerubabel, zu dem kleinen Statthalter. Wenn wir zu dem Gott eine persönliche Beziehung haben, was wollen wir sonst noch in dieser Welt? Vor wem wollen wir Angst haben? Wer soll uns noch irgendwo in Not bringen können, wenn wir zu dem gehören, wo Himmel und Erde erschüttern wird. Und dabei sehen wir, wie bewusst, dass Gott da wieder die Aussage formuliert. Und wie er da eigentlich auch das ganze Zweifel und die Not vom Zerubabel aufnimmt. Gott spielt da ganz bewusst, nämlich auf die Zerstörung von Sodom und Gomorra, und auf den Auszug aus Ägypten und die daraus folgende Vernichtung von Ross und Ritter an. Und das sehen wir, wenn wir im hebräischen Text lesen, dort werden nämlich Wörter verwendet, die vor allem in Bezug auf die Ereignisse gebraucht werden. Also zur Zerstörung von Sodom und Gomorra und auch der Auszug aus Ägypten. Gott erinnert also den Zerubabel daran, dass er mit noch viel mehr Schwierigkeiten umgehen kann. Der Zerubabel, der mehr Probleme als Lösungen hat in seinem Leben, wird mit dem Gott konfrontiert und sagt, ich komme auch mit dem klar. Ich werde Himmel und Erde erschüttern. Ich bin der, der durch die ganze Menschheitsgeschichte sich schon bewiesen hat, dass er fähig ist für das. Ich habe Sodom und Gomorra gerichtet, ich habe das ägyptische Heer im Meer versenkt, ich habe euch den Auszug aus Ägypten ermöglicht. Ich habe bereits Königsmacht umgekehrt, umgestoßen. Gott hat sich schon bewiesen, dass er das kann. Und da das erinnert er da den Zerubabel, dass das eben nicht einfach eine Theorie ist, sondern dass Gott absolut fähig ist. Und gleichzeitig schwingt da aber auch die messianische Verheißung aus dem Vers 7 mit. Denn das Gericht über die Heidenvölker, das wird in den Psalmen immer wieder mit dem Messias verbunden. Wir lesen das zum Beispiel in den bekannten Psalmen 2 und 110. Nur ein Auszug aus Psalm 2, Verse 8 bis 9. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erden zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Also im Psalm 2 wird herausgekommen, dass der Messias der ist, der am Schluss Königsthron und Macht zerstören und umkehren wird. Und die messianische Verheißung kommt also nicht nur einfach im Licht vom Hebräerbrief raus, sondern eben im ganzen Kontext von dem Alten Testament. Es ist nicht einfach eine Erfindung, die messianische Auslegung vom Haggai von uns Christen, sondern das kommt raus, wenn man den ganzen Kontext vom Alten Testament anschaut. Himmel und Erde werden erschüttert. Macht und Gewalten werden nicht bestehen, aber der Messias und damit die messianische Verheißung Gottes wird Bestand haben, wird nicht vergehen. Und das ist eine ganz wichtige Tatsache, denn der Zerubabel, der ist ja ein Nachfahre von David gewesen. Er ist ein Träger von dieser messianischen Heilslinie gewesen. Und doch scheint nach dem Exil die Linie abgeschnitten, verloren zu sein. Und was bringt all die Segen, wenn Gottes grösste Segen für die Welt abgeschnitten ist, verloren scheint, wegzieht? Aber Gott bestätigt da jetzt am Zerubabel, dass seine Verheißung nicht am Ende ist. Denn nach dieser Beseitigung von allen feindlichen Reichen bleibt nämlich konsequenterweise nur noch eins übrig. Nämlich das Siegesreich und das Friedensreich Gottes. Das Gericht ist also für all die, die zu Jesus Christus gehören, der Anfang von dem ewigen Friedensreich. Und das ist eine gewaltige Ironie, die wir in diesem Vers sehen, dass sich da eigentlich die feindliche Reich selber vernichtet. Gegenseitig fertig machen. Wir lesen das am Ende vom Vers 22, dass auch jeder sein Bruder wird umkommen. Und so kommt eigentlich auch in Erfüllung, was Jesus Christus über ein Reich sagt, das uneins ist. In Markus 3, 24 lesen wir, und wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Es kann vielleicht ein bisschen existieren, aber am Ende wird es selber untergehen. Und das ist mit dem Reich Satans eine Tatsache. Satan wird am Ende sein Reich selber ins Verderben stürzen. Und damit all, die eben nicht zu dem ewigen Reich Gottes gehört, mitnehmen. Dann wird Jesus Christus endgültig Sieger über alle Macht im Himmel und auf Erden sein. Und das ist eine gewaltige Ermutigung für uns heute, in dieser Zeit, in der wir leben, wenn wir auf all die Diktatoren, Tyrannen und Böshaftigkeiten in dieser Welt schauen. Ist das eine gewaltige Ermutigung zu wissen, Gott wird Königsthron umstoßen. Gott wird Mächte und Gewalten zerstören. Egal wie gross und mächtig die aussehen, Gott ist grösser und mächtiger. Und nicht wir müssen die Königsthrone umstoßen. Es ist nicht das, was wir müssen. Wir müssen uns nicht auflehnen und selber in den Kampf ziehen gegen die Macht, sondern Gott wird es tun zur rechten Zeit. Und das fordert uns raus. Weil wir sind oft nicht ganz so geduldig. Das ist einmal nicht so meine Stärke. Wir wollen doch selber handeln. Wir wollen doch selber die Mächte zerstören, wo wir es sehen, wie bösartig dass das so ist in dieser Welt. Aber die Bibel fordert uns zu etwas anderes raus. Und wir müssen uns am Wort Gottes unterordnen und nicht unserem Willen, nicht unserem Möchten, sondern das, was Gott sagt. Und Gott sagt, er wird das tun. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Weil wenn wir uns würden auflehnen gegen das Königsthron und Gewalten, dann würden wir vielleicht ein Reich können zerstören. Vielleicht maximal oder ein halbes vielleicht. Oder ein Viertel, wenn wir ehrlich sind. Aber wenn Gott handelt, dann werden alle Königsthron und alle Macht umgestoßen werden. Dann wird nichts mehr übrig bleiben. Und darum ist es so viel besser, dass wir eben in Geduld ausharren und den Auftrag wahrnehmen, den Gott uns gibt. Und unser Auftrag ist immer noch der gleiche wie zur Zeit vom Haggai. dass wir den wahren Gottesdienst und Tempelbau in dieser Welt machen. Und zwar in einer Welt, die umgeben ist von Feinden und Schwierigkeiten. In einer Welt, die umgeben ist von Bösehaftigkeit und Anfeindung gegenüber Gott. Und das ist genau die Situation, die Zerubabel ja erlebt zu dieser Zeit. Sie bauen den Tempel in dem Jerusalem und rundum sind einfach nur Anfeindungen dort. Es ist eine schwierige Zeit. Und so ist es auch heute für uns als Christen in dieser Welt. Es ist nicht einfach zu warten, dass Gott eingreift. Aber es ist das Einzige, was die Bibel uns aufträgt. Und darum müssen wir den Auftrag wahrnehmen. Und darum müssen wir dranbleiben an dem, was Gott uns sagt. Gottes Zeit wird kommen. Und dann wird sein Zorngericht alle Reiche erfassen. Doch für all die, die zu Jesus Christus gehören, zu seinem Volk, ist das eine frohe Botschaft. Eine Botschaft vom Sieg, eine Botschaft, wo wir darauf hoffen und sehnen danach. Aber bis zu dem Zeitpunkt, gilt unser Auftrag, treu zu bauen und treue Zeugen zu sein für das Reich. Und der Auftrag stoppt keine Sekunde vorher. Gott bedefiniert, wenn der Auftrag vorbei ist, nicht mir. Und vielleicht fragst du dich, ja, wie kann ich denn in dieser Erschütterung zum Reich Gottes gehören? Wie kann ich bestehen? Wie kann die Botschaft auch für mich eine freudige Botschaft werden? Und das ist die Tatsache, die für jeden von uns ja eigentlich gilt, dass der gerechte Zorn Gottes jedem zustehen wird. Aber weil Jesus Christus für uns den Zorn am Kreuz auf sich genommen hat, müssen wir nicht mehr in das Zorngericht Gottes kommen. Im Römer 5 wird das so gewaltig schön zusammengefasst und ich werde auszugsweise aus dem Römer 5 lesen, nämlich Verse 1 und 8 bis 9. Dort steht: Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch Jesus Christus und den Glauben an ihn haben wir Frieden mit Gott. Gehören wir zu seinem Friedensreich, haben wir nicht mehr eine Feindschaft mit ihm. Und im Vers 8 und 9 geht es weiter. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden. Das ist unsere einzige Hoffnung im Leben und im Sterben, dass wir zu Jesus Christus gehören. Dass wir im Glauben Anteil haben an seinem Friedensreich. Es gibt keinen anderen Weg aus dieser Erschütterung von Himmel und Erde raus. Es gibt keine andere Möglichkeit, als das Erlösungswerk von Jesus Christus im Glauben anzunehmen. Und Jesus Christus in dein Leben zu sprechen lassen. Dass Jesus Christus dein Herz verändert. Dass du eben nicht mehr der Gleiche bleibst, wie Jesus Christus in dein Leben kommt. Und das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, die einzige Chance. Jesus hat auch dein Zorngericht gedreht. Und er bietet auch dir die Gnade an. Und das Einzige, was dazu nötig ist, ist zu glauben, dass das wirklich so ist. Zu glauben, dass das auch dein Leben verändern kann. Und dann müssen wir nicht mehr in dieser berechtigten Angst vor Gottes Gericht, vor Gottes Zorn leben, sondern wir dürfen Kinder Gottes, Bürger von seinem ewigen, unerschütterlichen Gnadenreich sein. Ja, Gott wird ganz gewiss alle feindlichen Mächte beseitigen. Und in dieser Gewissheit spricht er jetzt auch den letzten Vers am Zerubabel zu. Vers 23. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werde ich dich, Zerubabel, du Sohn Shealtiels, meinen Knecht nehmen und dich wie einen Siegelring machen, denn dich habe ich erwählt, spricht der Herr der Herrscharen. Um die letzte Prophezeiung richtig einzuordnen, müssen wir einen kleinen Rückblick machen. Nämlich kurz vor dem Exil hat am Großvater vom Zerubabel, am Konja oder Joachim, je nachdem hat mehrere Namen, eine verhängnisvolle Verheißung geben. Im Jeremia 22, 24 bis 30 lesen wir das. Ich lese zwei Verse daraus aus. Ihr könnt das dann daheim noch ganz lesen. Dort lesen wir die verhängnisvolle Aussage. So wahr ich lebe, spricht der Herr. Selbst wenn Konja, der Sohn Jojakims, der König von Juda, ein Siegelring an meiner Hand wäre, so würde ich dich doch davon abreißen. So spricht der Herr, schreibt diesen Mann auf als kinderlos, als einen Mann, der sein Leben lang nicht gedeihen wird. Ja, keiner seiner Nachkommen wird gedeihen, dass er auf dem Thron Davids sitzen und weiterhin über Juda herrschen könne. Wir lesen da eine gewaltige Verheißung, die Gott an Konja macht. Und zwar gewaltig, nicht freudige, sondern erschütternde Verheißung. Gott verwirft den Konja, den Jojachin, und schneidet damit die messianische Linie ab. Die Verheißung am David, dass immer ein König auf seinem Thron sitzen wird von seiner Linie, schneidet Gott da ab. Es ist ein Fluch, der noch viel härter als jede Hungersnot auf dem Volk von der Rückkehr lastet. Ja, ein Fluch, der eine Auswirkung auf die ganze Welt hat. Und der Fluch, der ist am Zerubabel ziemlich bewusst gewesen. Und es zeigt sich schmerzlich in seinem Leben. Als legitimer Nachfahre von David ist er nur noch Statthalter, abhängig von der babylonischen Herrschaft. Und doch spricht Gott zu ihm jetzt eine Verheißung zu und ganz bewusst an den Fluch über seinen Großvater anspielt. Nachdem das Volk also umgekehrt ist, sich wieder am wahren Gottesdienst zugewendet hat und darum kümmert, kümmert Gott sich jetzt um etwas viel Wichtigeres als den materiellen Segen. Nämlich um den wichtigsten Segen. Um den Segen, der seit dem Adam über den Abraham zum David immer wieder zentral für die ganze Welt war. Der Segen, den der Konja da anscheinend verspielt hat. Und was für eine unglaubliche Ermutigung muss die Zusage Gottes über den Zerubabel gewesen sein. Gott wird der verfluchte, verworfene Linie wieder wie ein Siegelring anstecken. Er wird den Fluch umkehren. Und für was steht denn der Siegelring überhaupt? Wir kennen das heute vielleicht nicht mehr so ganz, was ein Siegelring ist. Aber ein Siegelring, das ist eigentlich das Zeichen von der Autorität vom König. Mit dem Siegelring hat der König seine Beschlüsse versiegelt, autorisiert, bestätigt. Es ist also eigentlich das wertvollste Objekt im Besitz vom König gewesen. Der König hat den Siegelring eigentlich wie sein Augapfel gehütet, weil wenn der in falsche Hand gekommen ist, hätte jeder können Erlass im königlichen Namen begeben. Dann hat man gesagt, da kann der Siegelring, ich tue mir mal noch eine Steuerbefreiung machen oder was auch immer. Hat man alles können machen, weil der Siegelring hat die Autorität vom König beinhaltet. Wenn Gott also da den Zerubabel wie ein Siegelring macht, dann bedeutet das, dass man am Zerubabel die Autorität und die Macht Gottes erkennen wird. Und dass Gott ihn beschützen wird wie ein Siegelring. Dass ihm eben nicht mehr egal ist, was mit dem Zerubabel passiert. Aber wie wird jetzt die Verheißung da an Zerubabel erfüllt? Denn nach der Fertigstellung vom Tempel verschwindet der Zerubabel in den geschichtlichen Untergründen. Wir wissen eigentlich nicht, was aus ihm geworden ist. Wir haben keinen Hinweis mehr, weder außerbiblisch noch innerbiblisch, was aus dem Zerubabel geworden ist. Und man könnte jetzt meinen, ja, Gott hat seine Prophezeiung halt eben doch nicht erfüllt am Zerubabel. Der ist gescheitert daran. Aber da ist so wichtig, dass man genau anschaut, was sagt Gott da wirklich. Um was geht es in dieser Prophezeiung wirklich? Der Zerubabel soll nämlich nicht ein Siegelring sein, sondern er soll wie ein Siegelring sein. Und das wie ist ein ganz wichtiger Zusatz, den wir da sehen. Der Zerubabel ist also nicht der Siegelring per se, sondern er ist ein Vorschatten, eine Bestätigung vom wahren Siegelring, von etwas viel Wichtigeres. An ihm wird der Fluch umgekehrt wieder zum Segen, wird die Linie Davids wieder neu eingesetzt, wo die direkten Nachkommen von Konja verworfen gewesen sind und in Babylon gestorben sind, ohne wieder Herrschaft zu erlangen, setzt Gott für seinen Enkel die Verheißung am David wieder in Kraft. Und so ist der Serubabel wie ein Siegelring für die messianische Linie, für die Fortsetzung von dieser Linie. Und der Vorschatten vom Serubabel auf etwas viel Wichtigeres, das kommt auch überall, wenn wir im Sacharja nachgehen, diesen Prophezeiungen. Und wir könnten jetzt da noch ganz viel Zeit aufnehmen, aber ich will es kurz zusammenfassen. Im Sacharja 4 haben wir die ganz bekannte Prophezeiung nicht durch Heer und Macht, sondern durch meinen Geist. Und nachher sagt Gott, durch den Serubabel wird das Haus fertigstellen, wird der Tempel fertig bauen. Und jetzt lesen wir 2 Kapitel später im Sacharja 6 plötzlich von einer weiteren Person, wo ins Spiel kommt. Im Sacharja 6, 12 bis 13 lesen wir nämlich von dem: Und du sollst zu ihm reden und sagen, so spricht der Herr der Herrscharen, siehe, ein Mann, dessen Namen Spross ist, den er wird aus einem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Jetzt kommt da plötzlich nochmal ein anderes Spiel, wo der Tempel vom Herrn bauen wird. Und es geht weiter: Ja, er ist's, der den Tempel des Herrn bauen wird, und er wird Herrlichkeit als Schmuck tragen und auf seinem Thron sitzen und herrschen, und er wird Priester sein auf seinem Thron, und der Rat des Friedens wird zwischen beiden bestehen. Und zwischen beiden, das ist zwischen dem Priester und dem Königsthron gemeint. Wir sehen da eine ganz interessante Sache in dem Sacharja. Zum einen der Serubabel, wo der Tempel fertigstellen wird, und zum anderen der Spross, wo der Tempel fertigstellen wird. Der Sacharja kündigt den Spross an, wo der wahre Tempel vom Herrn bauen wird. Und dass sich da eben nicht um den Serubabel handeln kann, das zeigt sich nur schon an dieser Aussage, dass der Baumeister, der Spross, Priester und König sein wird. Und Priester, das hat nun mal der Serubabel nicht können werden. Das ist gar nicht gegangen. Und das lesen wir wieder im Hebräer, dass Jesus Christus der König und Priester ist. Nach der Weise Melchisedeks. Und das kommt jetzt da raus, dass da eigentlich Gott ankündigt, es gibt noch etwas Größeres als den Serubabel, der den weltlichen Tempel baut. Es kommt noch einer, der den herrlichen Tempel Gottes bauen wird. Und das ist in Jesus Christus erfüllt. Der Spross muss also der Messias sein. Und die Verbindung mit dem Messias und dem Serubabel, die finden wir auch jetzt in dem Vers 23 im Haggai. Wenn wir den nochmal genau anschauen, was Gott zum Haggai sagt, dann sehen wir dort: Du Sohn Shealtiels, meinen Knecht, also wir haben den Begriff, ist mein Knecht, denn ich habe, denn dich habe ich erwählt. Also ist der erwählte Knecht, wird der Serubabel da bezeichnet. Und Knecht und Erwählt, das sind beides Bezeichnungen, die im Alten Testament eigentlich immer wieder für den Messias verwendet werden. Und der Bezeichnung mein Knecht, das ist sogar einer der häufigst vorkommenden Begriffe, der mit dem Messias in Verbindung gebracht wird im Alten Testament. Und damit zeigt sich, dass der Serubabel eben ein Vorschatten auf den wahren Messias, auf Jesus Christus ist, ein Zeichen von dieser Wendung vom Fluch zum wahren Segen. Wie Jesus Christus am Schluss den schlimmsten Fluch zum Segen für uns gewendet hat am Kreuz. Und so offenbart sich auch die Erfüllung von dieser Prophezeiung in der Verheißung, in den beiden Stammbäumen von Jesus im Lukas und Markus. Wo der Serubabel eigentlich zum letzten Mal erwähnt wird. In diesem Stammbau von Jesus Und er ist dort eigentlich das verbindende Element, der Siegelring für beide Linien vom Messias. Die erste Linie, die über Maria und dem Nathan, also dem Sohn von David, dem Nathan geht. Und die zweite Linie, die über den Josef und den Salomo geht. Und dort ist der Zerubabel das verbindende Element, das die Linie zusammenführt. Und so kehrt Gott zum Schluss den Fluch zum Segen um. Er ist der, der aus seiner Gnade tut. Das ist nicht der Zerubabel oder die Leistung vom Volk, sondern es ist Gottes Gnade, wo er das will und macht und vollenden wird. Und der einzige Auftrag, den der Zerubabel hat, ist zu vertrauen, dass Gott das machen wird. Dass Gott das ausführen wird. Und so ist am Ende das Einzige, was haltet für den Zerubabel. Das Einzige, was Halt gibt für das Volk zum Zeit Haggai, Gottes Verheißungen und sein Wort, das durch alle Zeiten sich bestätigen wird. Und das gilt auch für uns. Und was können wir jetzt als Fazit am Schluss von dem Haggai-Buch sagen? Wir können sagen, dass wir gesehen haben, dass wir einen Gott haben, der in Ruhm und Zeit souverän mit uns fehlerhaften Menschen seinen Plan verfolgt. Ein Weg geht. Und zu seinen Verheißungen absolut steht und sie auch erfüllen wird. Und in seiner Gnade und Geduld uns immer wieder auf den richtigen Weg führt, uns immer wieder ausrichten will. Und das eben nicht aus unserer Leistung geht, sondern darum, dass wir Anteil an dem Gottes Gnade haben, am Reich Gottes haben. Und das zeigt sich durch das ganze Haggai-Buch immer wieder durch. Das haben wir die letzten Predigten immer wieder gesehen, dass Gott nicht ums Gebäude geht, sondern um unser Herz, um unseren wahren Gottesdienst, um unsere Beziehung zu ihm. Und da sind wir als Gemeinde aufgefordert, dass wir nach dieser Serie nicht einfach heimgehen und wieder in die alten Muster fallen, sondern dass wir das Wort Gottes wirklich in unser Leben sprechen lassen. Dass das etwas mit uns macht und dass wir danach sehnen, den wahren Gottesdienst dürfen zu führen mit ihm. Dass wir uns immer wieder unsere Herzen prüfen und schauen, sind wir auf dem Weg mit dem. Gehen wir in dem rechten Gottesdienst oder wenn wir wirklich wieder auf uns selber schauen, unsere eigenen Häuser schmücken, dann am Ende wird nur ein Reich bestehen. Nur ein Tempel, nur eine Königsherrschaft. Nämlich die Herrschaft von unserem Herr und Gott, Jesus Christus. Das Kostbarste von allen Heidenvölkern. Amen. Ich will noch beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, das du uns im Haggai gegeben hast, dass du durch dein Wort immer wieder neu zu uns redest, dass wir nicht mehr warten, bis du durch einen Prophet zu uns kommst, sondern dass wir dein Wort in schriftlicher Form haben und dass wir das jetzt gerade in dieser Serie immer wieder in unser Leben sprechen lassen. Herr, und du siehst, wie herausfordernd das immer wieder ist, in dieser Geduld zu leben, dass du am Ende Himmel und Erde erschüttern wirst. Dass wir nicht mehr das mitmachen, dass wir im Vertrauen zu dir einfach unseren Auftrag treu ausführen müssen. Und so bitten wir dich, dass du uns stärkst und bewahrst in dem Weg, dass du uns immer wieder korrigierst und ausrichtest, aber auch immer wieder ermutigst auf dem Weg mit dir. Und dass wir immer wieder sehen dürfen, dass du ein gnädiger Gott bist. Ein Gott bist, der in seiner Größe und Herrlichkeit uns entgegenkommt. Und wir dürfen einstimmen in den Lobpreis zu dir. Amen.